So, ich will zum Anfang noch beten. Herr Jesus, ich danke dir für den Tag. Ich danke dir, dass heute Sonntag ist, dass es dein Tag ist. Und ich bete einfach, dass du mir deine Worte in den Mund legst. Ja, dass ich von dir erzählen darf. Und ich bete dich einfach, dass du die Worte segnest und ja, genauso die Zuhörer, die es aufnehmen. Vielen Dank. Amen. Okay. Einmal durchatmen und dann genau, erinnert ihr euch ja, vielleicht an einen Moment, an dem ihr Hilfe benötigt habt. Ja, vielleicht als Beispiel, ja, als man noch kleiner war, in die Schule gegangen ist, man sitzt vor einer Matheaufgabe und kommt irgendwie nicht weiter. Man ja, ist schon kurz davor aufzugeben, rauft sich durch die Haare und dann ja, kommt der Papa rein und sagt, hey, wie kann ich dir helfen? Und du sagst, ja, ich brauche deine Hilfe für die Matheaufgabe, kannst du mir nicht die Lösung geben? Und er setzt sich neben euch und sagt dann, hey, wir gehen den Lösungsweg gemeinsam durch. Und ja, wie schön ist es, wenn jemand so die Zeit investiert und nicht einfach nur die Lösung präsentiert und sagt, hier, mach damit, was du willst, sondern dich unterstützt, mit dir das durchgeht und du daraus lernst. Oder auch ein ganz anderes Beispiel. Ich war vor ja, 3-4 Jahren am Tauernhof und wir haben eine Skitour gemacht. Ja, die anderen alle mit Skien, ich mit einem Splitboard, also so ein Snowboard, das man in der Hälfte auseinanderteilen kann, um den Berg hochzulaufen. Wir haben unten im Tal gestartet, waren so circa eine Gruppe von 8 Leuten. Wir haben die Felle aufgezogen auf die Ski, damit man den Grip am Berg hat, dass man im Schnee hochlaufen kann. Und ja, ich habe nach einer Weile gemerkt, irgendwie sind die anderen fitter als ich. Ich komme nicht hinterher. Ich habe irgendwie ja, die anderen nicht aus den Augen verloren, aber zumindest waren die alle schon ein gutes Stück weiter vorne. Und es wurde immer steiler und technisch anspruchsvoller. Und ja, der Unterschied zwischen dem Splitboard und den Ski ist, bei den Ski hat man irgendwie mehr Halt. Die sind einfach stabiler im Berg. Was es natürlich für mich als Splitboarder nicht einfacher gemacht hat. Aber ich habe versucht, einfach dran zu bleiben und bin hinterher gehechelt, so richtig, wie man sich's vorstellt. Und irgendwann hat die Gruppe eine Pause gemacht. Und ja, bis ich aufgeschlossen habe, kam mir eine Teilnehmerin entgegen und hat mir so eine Tasse Tee entgegengestreckt. Das war so ein Tee mit Honig und Salz drin, so ein bisschen wie so ein Traubenzucker. Und sie hat mir das gegeben und gesagt, hey, das gibt Energie. Und genau, das fand ich voll beeindruckend, dass jemand ja, meine Not sieht und mir mit so einer Tasse Tee entgegenkommt. Genau, wir haben es dann geschafft, zusammen an Gipfel, sind auch zusammen abgefahren. Und ja, es war ein cooler Tag. genau, bei beiden Beispielen habe ich mich gefragt, hey, aus welcher Motivation heraus handeln ja, die jeweiligen Helfer? Ist es, weil der Vater kein quengelndes Kind irgendwie haben will, das irgendwie mit der Matheaufgabe ja, nicht vorankommt und über die Schule schimpft? Oder auch bei der Frau, die mir den Tee gebracht hat, ist es, weil ja, sie unbedingt den Gipfel besteigen will und sagt, boah, wenn der es nicht schafft, dann kommen wir nicht oben an oder wie auch immer. Aber ich glaube tatsächlich, dass es eben nicht diese Intention ist, sondern dass sie aus Liebe gehandelt haben. Ja, wie gesagt, der Vater hätte die Lösung einfach präsentieren können, aber gibt den Lösungsweg, damit es in Zukunft vielleicht besser funktioniert. Und genauso bei der Skitour stand im Prinzip der Erfolg der Gruppe und die Gemeinschaft zusammen an erster Stelle, dass wir gemeinsam den Aufstieg schaffen, dass jeder ohne Verletzungen und auch ohne so Unkonzentriertheiten irgendwie abfahren kann. Und genau davon lesen wir im 1. Johannesbrief 3. Wir werden aufgerufen, einander zu lieben. Und genau, wir lesen die Verse 11 bis 18. Perfekt, ihr könnt gerne mitlesen. Denn darum geht es ja in der Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt. Wir sollen einander lieben. Wir dürfen es nicht wie Kain machen, der von dem Bösen stammte und seinen eigenen Bruder ermordete. Warum hat er ihn ermordet? weil die Taten Kains böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Seid daher nicht überrascht, liebe Geschwister, wenn die Welt euch hasst. Denn die Welt ist dem Tod verfallen. Wir aber haben den Schritt vom Tod ins Leben getan. Wir wissen es, weil wir unsere Geschwister lieben. Wer nicht liebt, der ist immer noch tot. Jeder, der seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben hat. Das Leben, das Gott uns schenkt, ist nicht in ihm. Was Liebe ist, haben wir an dem erkannt, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben für uns hergegeben. Daher müssen auch wir bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister herzugeben. Angenommen, jemand, der alles besitzt, was er zum Leben braucht, sieht einen Bruder oder eine Schwester notleiden. Wenn er sich ihnen nun verschließt und kein Erbarmen mit ihnen hat, wie kann da Gottes Liebe in ihm bleiben? Liebe Kinder, wir wollen nicht nur davon reden, dass wir einander lieben. Unser Tun soll ein glaubwürdiger Beweis unserer Liebe sein. In der Elberfelder Übersetzung steht am Ende, wir sollen einander lieben in Tat und Wahrheit. Fand ich auch einen sehr, sehr starken Ausdruck. Der Text birgt so ein gewisses Auf und Ab. Auf so eine ermutigende und gute Zusage kommt irgendwie so ein bisschen der Vorschlaghammer und regt uns so ein bisschen zum Denken und Handeln an. Wir wollen den Text einfach ein bisschen durchgehen und ich gebe euch meine Gedanken dazu mit. Johannes sagt, wir sollen in der Gemeinde Gottes unsere Geschwister wir sollen uns als Geschwister untereinander lieben. Johannes meint hier nicht die romantische Liebe zwischen zwei Personen, sondern unter Geschwistern wie Bruder und Schwester oder wie in einer funktionierenden Familie im Prinzip. In einer Familie, in der man sich unterstützt und füreinander da ist. Allerdings geht es dann weiter und er kommt auch gleich mit einem Negativbeispiel mit Kain und Abel. Das zeigt mir ein bisschen, dass wir in Familie oder auch in der Gemeindefamilie nicht verschont sind von Neid, Streit und Hass. Kain hat seinen Bruder getötet, weil die Taten von Abel gerecht waren. Er war neidisch darauf, dass Gott seine Werke, also die Werke Abels, viel mehr geschätzt hat als seine eigenen. Und daher hat er Kain Abel umgebracht. Im Bibeltext steht, wir sollen nicht so sein wie Kain. Ich gehe einfach mal davon aus, dass hier niemand sitzt, der schon mal jemanden umgebracht hat. Wenn ich so das Motiv von Kain ansehe, dann sehe ich mich dasselbe auch immer mal wieder, wie gewisse Fragen in mir hochkommen. Dabei gibt es manchmal so einfachere, oberflächlichere Themen, wie beispielsweise, wie kann sich Person XY dieses Haus leisten oder warum fährt die Person so ein Auto und ich fahre nur mein Hyundai. warum kann jemand so gut Klavier, Gitarre, was auch immer spielen und wenn ich das probiere, dann kommen nur schiefe Töne raus. Aber es gibt eben auch viel, viel tiefgründigere Themen. Als Beispiel Paare, die kinderlos sind, die sich fragen, hey, warum klappt es bei anderen, warum haben andere Kinder und wir nicht? Die Frage, warum hat Gott so viel mehr Segen für andere als für mich? Und ich glaube, diese Gedanken haben Kain am Ende auch dazu getrieben, seinen Bruder umzubringen. Ich denke, solche Gedanken, wie gesagt, sind menschlich, aber sie stören uns eben auch in der Gottesbeziehung, weil es einfach Sünde ist. Ich hoffe immer in der Gemeinde, in unserer Familie, in der Gemeinde, dass da eben viel, viel weniger Missgunst und Hass zu finden ist, dass wir ein hilfsbereites und gutes Miteinander haben. Ich finde es ganz spannend, dass dann die Konsequenz, die Johannes hier aufzeigt, ist, dass die Welt uns hasst. Sie hasst uns, weil wir eine gute Gottesbeziehung, eine gute Beziehung untereinander haben und eben da auch diese Missgunst, dieser Hass eben zu spüren ist. Wir sehen es auch immer wieder in der Bibel, dass Anfeindungen der ersten Gemeinde, zum Beispiel in der Apostelgeschichte, am Anfang durch Saulus, der später zu Paulus wurde, aber auch Paulus selber, der dann im Gefängnis war oder aus den Städten vertrieben wurde, wo er gepredigt hat. Wir sehen es auch heute immer wieder durch die Christenverfolgung. Berichte von Open Doors zeigen hier immer wieder, dass unsere Geschwister in der Welt verfolgt sind. Aber eben genauso bei uns, wenn wir uns ja manchmal zu Jesus, zur Kirche bekennen, dann werden wir komisch angeschaut oder auch belächelt. Ja, ich finde es schwierig, aber trotzdem ja, steht in Johannes 15, Vers 18, oder sagt Jesus, wenn die Welt euch hasst, dann denkt daran, dass sie mich schon gehasst hat, ehe sie euch gehasst hat. Hört sich vielleicht im ersten Moment nach einem sehr, sehr schwachen Trost an. aber es ist irgendwie, es zeigt mir einfach, dass es sich durchzieht, wenn wir uns zu Jesus bekennen, dass wir in der Welt eben diesem Hass, dieser Anfeindung ausgesetzt sind, dass der Teufel immer wieder Mittel und Wege findet, um uns anzufeinden, uns zu verunsichern. Genau, und genau in diesen Hass der Welt schreibt Johannes, oder dass in Vers 14, dass wir gerettet sind, dass wir den Schritt vom Tod ins Leben gemacht haben. Ich bin hier sehr begeistert davon, mit welcher Sicherheit Johannes schreibt. Er sagt nicht, naja, wenn wir so und so handeln oder wenn wir so und so so weit sind in unserem Glauben, dann haben wir vielleicht den Schritt gemacht, sondern er schreibt, wir haben den Schritt gemacht. Er spricht hier mit einer Endgültigkeit. Das finde ich sehr beeindruckend und voll ermutigend. Vor ja, einiger Zeit hat mal der Jonathan Plass bei uns gepredigt in Ehningen. Und da hat er ja so eine Umfrage gehabt, zu wie viel Prozent man glaubt, dass man im Himmel ist, also oder in den Himmel kommt. Und ich fand es ganz spannend, weil die meisten so, ich würde mal sagen, zwischen 60% und 90% ungefähr geantwortet haben, dass sie glauben, ja, ich bin zu 60% gerettet. Und Johannes schreibt hier, hey, wir haben diese 100%. Wir haben nicht nur 60% oder 80%, sondern 100%. Und ich bin davon auch überzeugt, dass wir diesen Schritt aus dem Tod gemacht haben, wenn wir oder weil wir Jesus erkannt haben und ihn in unserem Leben haben. Genau. Aber jetzt ist die Frage, woher erkennen wir es, dass wir diese 100% haben? Ich meine, ja, ist vielleicht nicht immer einfach, aber auch hier sagt Johannes, wir erkennen es daran, wenn wir unsere Geschwister, unsere ja, Glaubensgeschwister lieben. Ich fand es ganz spannend, in der Moderation hast du gesagt, oder von diesem Alba in England berichtet, der hat seine Geschwister so geliebt, dass er die aufgenommen hat und mit dem Tod am Ende bezahlt hat. Das finde ich sehr beeindruckend und ich frage mich manchmal, wo erkenne ich, dass ich aus dieser reinen Haltung heraus handle? Wo habe ich die, diese Tat und Wahrheit, in der wir uns gegenseitig lieben sollen? Ich glaube, es ist wichtig, sich hier immer wieder selbst zu hinterfragen. Wir haben auch hier in der Bibel immer wieder positive wie auch negative Beispiele. In Apostelgeschichte 4 und 5 wird von der ersten Gemeinde berichtet. Da gibt es ein Gemeindemitglied namens Hananias und seine Frau Sapphira, die ihren Besitz verkaufen und sagen, hey, wir haben unseren ganzen Besitz gespendet, aber eigentlich haben sie nur einen Teil ihres Besitzes gespendet und wollten sich quasi öffentlich darstellen. Gott hat die zwei auch direkt bestraft. genau. Aber es gibt eben auch ein positives Beispiel, wie Barnabas im Kapitel davor. Sagt Barnabas oder verkauft Barnabas seine Äcker, auch sein Hab und Gut und spendet alles. Jetzt könnte man sagen, wie ist es gerecht? Beim einen, also beide spenden ihren Teil ihres Besitzes. Warum bestraft Gott den einen und segnet den anderen? Und ich glaube, hier ist es ganz wichtig zu wissen, es geht nicht um die Menge, die beiden gespendet haben jeweils, sondern um die Herzenshaltung. Hananias war einer, der wollte gut dastehen vor der Gemeinde und Barnabas hat selbstlos gespendet. Wie können wir also nun handeln? Zum einen glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir mit ja, offenen Augen und Ohren in unserer Gemeinde leben und gucken, wo kann vielleicht Hilfe benötigt werden. Aber dann genauso sollten wir uns hinterfragen, aus welcher Motivation heraus handle ich. Genau, beim Helfen finde ich es auch ganz spannend, war so ein Gedanke, den ich hatte, da wo Hilfe gegeben werden kann, wird auch immer Hilfe von irgendjemand benötigt. Und ich will euch da auch ermutigen, dass ihr nicht, nicht nur sagt, boah, ich muss jetzt helfen, sondern dass ihr genauso an dem Punkt sein dürft, wo ihr Hilfe benötigen dürft. Und ich glaube, das ist beides was, was man lernen muss, dass man Hilfe annehmen kann, aber auch Hilfe geben kann. Zusätzlich, wenn dann, wie gesagt, das Motiv dahinter hinterfragt werden soll, will ich euch ein paar Fragen oder Beispiele quasi geben, um zu überprüfen, vielleicht auch, handle ich aus Eigeninteresse, handle ich aus mir raus oder handle ich, um Gott die Ehre zu geben. Ich sehe das bei mir auch manchmal selber, dass meine Intentionen nicht immer rein sind und hier vielleicht die Frage, helfe ich jemand anderem öffentlich wirksam? Helfe ich, damit ich gesehen werde? Gemäß dem Motto, tu Gutes und rede darüber. Ich finde, sowas ist dann sehr häufig irgendwie im Berufsalltag zu sehen, weil man sich irgendwie weiterentwickeln will oder wie auch immer. Oder eben bin ich im Hintergrund und versuche, im Hintergrund zu helfen. Ein zweites wäre dann, will ich für meine Hilfe Lob und Anerkennung, oder ist es mir vielleicht auch schon peinlich, wenn sich nur die Person, der ich helfe, bei mir bedankt und ich sage, hey, alles gut, passt schon. Um das vielleicht nochmal klarer zu machen, habe ich auch hier ein Beispiel mitgebracht. Vor circa 3 Jahren war das, haben wir bei uns in der Gemeinde eine Skifreizeit organisiert oder wollten eine Skifreizeit organisieren. Wir hatten schon echt ein cooles Skigebiet, ein Haus gebucht und waren wirklich schon quasi bereit, um zu starten. Und dann kam, ich weiß nicht, ob es die zweite oder dritte Corona-Welle war, auf jeden Fall mussten wir die Freizeit kurzfristig absagen. Wir hatten das Glück, dass wir das Haus nochmal an eine andere, kleinere Gruppe vergeben konnten, aber wir sind trotzdem auf so circa 1.000 Euro sitzen geblieben. Und wir als, ich sag mal, relativ junges Organisationsteam war das natürlich schon erstmal ein Dämpfer und wir haben gesagt, boah, irgendwie, wie sollen wir das machen? Jetzt haben wir 1.000 Euro, wissen nicht woher, die Gemeinde bleibt auf den 1.000 Euro sitzen oder wie auch immer. Und ja, irgendwie waren wir schon ein bisschen niedergeschlagen und war einfach keine coole Situation. Bei der nächsten Mitgliederversammlung dann kam der Kassenbericht und da wurde dann erzählt, dass diese 1.000 Euro zweckgebunden, also circa 1.000 Euro zweckgebunden gespendet wurden von irgendjemand. Ich weiß bis heute nicht, wer es ist. Und ich finde es ganz beeindruckend, weil genau das ist das, was Johannes quasi in der Stelle schreibt. Wir sollen einander helfen. Also in dem Fall waren wir als Organisationsteam in Not und irgendjemand aus der Gemeinde hat gesagt, hey, ich spende diese 1.000 Euro. Und das war für uns natürlich ein Riesenstein, der da vom Herzen gefallen ist. Und auch hier war es nicht so, dass die Person mit so einem Riesenscheck, wie man es kennt, von den Spendenveranstaltungen auf die Bühne kam und hier, ich gebe euch die 1.000 Euro, sondern das war alles im Hintergrund, ohne dass die Person irgendwie gut dastehen wollte oder Dank bekommen wollte. Ich glaube, dass wir sowas tatsächlich in der Gesellschaft oder in der Welt sehr, sehr selten finden, sondern eigentlich hauptsächlich in der Gemeinde Gottes. Was ich euch mitgeben will, um nochmal ein bisschen zusammenzufassen, laut Johannes sind wir gerettet. Wir haben diese Gewissheit, auch wenn ich die manchmal selbst bei mir vermisse. Und dazu sind quasi unsere Taten auch ein Indiz dafür. Wir können uns immer wieder hinterfragen, aus welcher Intention heraus handle ich. Helfe ich, um mich zu erhöhen oder helfe ich, um Gott zu erhöhen? Falls ihr gerade an dem Punkt seid, wo ihr nicht diese 100% Gewissheit habt oder auch nicht wisst, aus welcher Motivation heraus handle ich gerade, dann möchte ich euch ermutigen, dass ihr auf unsere Hauptamtlichen zugeht, vielleicht für ein Gespräch einfach, dass sie für euch beten können oder dass ihr einfach euer Herz ausschütten könnt. Ihr könnt zum einen auf Helena zugehen, bestimmt auch auf Martin, das ist jetzt unabgesprochen. Aber ich denke, das passt, genau, da will ich euch einfach ermutigen, geht auf die zu und sprecht einfach darüber. Und am Ende möchte ich euch noch sagen, liebt einander in Tat und Wahrheit. Amen.